Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Sendung Schöner Stottern. Was braucht's der Worte mehr? Eine Sendung von Stotternden für Stotternde und Nichtstotternde, präsentiert im Gesundheitsmagazin Leib und Seele auf LoRa 92.4. Mein Name ist Enrico Strathausen und all unseren Zuhörern und heimlichen Fans wünschen wir noch ein gesundes und erfolgreiches Jahr, auch wenn der erste Monat schon wieder nur vergangen ist.
Hallo auch von mir und herzlich willkommen. Mein Name ist Armin Steigenberger. Wir sprechen mit euch jeden fünften Donnerstag über Themen rund ums Stottern. Heute sind wir wieder live für euch da.
In unserer letzten Sendung Ende Oktober hatten wir das Thema Spontanität. Hierfür hatten wir selbst ein Spiel erfunden, was uns in der Sendung zu relativ spontanen Aktionen anregte und auch den Verlauf unserer Sendung entscheidend mitbestimmte. Also für uns, wie auch für unsere Hörer, war es ein relativ neuartiges Experiment. Hier nochmal herzlichen Dank an alle Hörer, die aktiv mitgemacht haben.
Ja, weil ein wesentliches Bestandteil waren nämlich in der Tat eure Anrufe. Das heißt, euer Mitspielen und eure mündliche Beteiligung war für die Sendung ganz wichtig. Da wir in einer Sendung über Spontanität natürlich nicht übermäßig viel geplant haben und uns stattdessen immer wieder kurzfristig auf ganz neue Situationen eingelassen haben. Und dies wollten wir gerne mal in einer Radiosendung ausprobieren. Und wir fanden, dass das gut gelungen ist. Dank eurer Mithilfe.
Okay, in den letzten Wochen ist ja in der Weltpolitik ziemlich viel passiert, was auch uns Stotternden sehr dienlich sein könnte. Amerika hat einen neuen Präsidenten gewählt und an der Seite von Obama steht nun Joe Biden als Vizepräsident in der Öffentlichkeit, der auch unter anderem stottert und damit einen relativ offenen Umgang zu pflegen scheint, wie eine Rede auf YouTube vermuten lässt, wo er selbst sagt, as a child I stuttered.
Genau, und in der heutigen und nächsten Sendung möchten wir uns auf das Thema Stottern in den Medien konzentrieren. Unser Augenmerk würden wir darauf richten, wie Stotternde in den Medien präsentiert werden. Wir möchten mit euch zusammen herausarbeiten, inwieweit stotternde Menschen mit ihrem Stottern angemessen dargestellt werden, beziehungsweise wie sehr sich das Bild des Stotternden vielleicht auch verselbstständigt hat. Die Fragestellung hierbei ist immer, wird die Darstellung dem Stottern gerecht? Wo trifft sie ins Schwarze und wo wird vielleicht ein wenig überzeichnet und stilisiert? Was lösen diese Stotternden, wie sie von Film, Funk und Fernsehen, Internet, Presse und Literatur gesehen werden, in uns aus? Da wir uns in einer Stunde unmöglich mit dem ganzen Thema beschäftigen können, bleiben wir heute erstmal bei der Literatur und möchten euch die beiden Schriftsteller John Updike und Heinrich von Kleist vor- und gegenüberstellen, die beide selbst gestottert haben. Das ist zwar ein großer Gegensatz, aber es gibt auch große Ähnlichkeiten. Und wir wagen eben mit das Experiment und lassen die Medien durch sich selber sprechen. Das heißt, wir charakterisieren die beiden Autoren anhand dessen, was über sie und ihr Stottern in den Medien zu finden ist und versuchen somit das Fremdbild, also die Außenwahrnehmung der Personen Heinrich von Kleist und John Updike zu entwerfen, natürlich mit besonderem Fokus auf ihr Stottern.
Unsere Sendung steht also heute ganz im Zeichen der Literatur und in der Auseinandersetzung also mit diesen beiden berühmten Persönlichkeiten und ihrem Stottern. Überschattet wurden unsere Vorbereitungen auch durch den Tod von John Updike, der vorgestern 76-jährig an seinem Lungenkrebs oder seinem Lungenkrebsleiden erlag. Unsere Sendung ist quasi auch eine Art Hommage an John Updike. In diesem Zusammenhang möchten wir an der Stelle natürlich auch noch den Bestseller-Autor Johannes Mario Simmel, so heißt er, nicht unerwähnt lassen, der am Neujahrestag 84-jährig verstorben ist. Später könnt ihr uns zum Thema anrufen. Hier schon mal unsere Rufnummer, die wie immer lautet 089 für München, 3x4 09436. Ich wiederhole 3x4 09436.
Ja, und im weiteren Verlauf der Sendung werden wir uns heute mit dem Experten Herrn Professor Jürgen Beneken von der Hochschule Merseburg unterhalten, der mit seinem Buch »Wenn die Grazie misslingt, Stottern und stotternde Menschen im Spiegel der Menschen« wesentliche Aspekte zum Thema aufgedeckt und beleuchtet hat. Hierbei entstand ein charakteristisches Bild des typischen Stotterers, so wie Stotternde offenbar früher gesehen worden und leider oft immer noch gesehen werden. Und über diese traditionellen Bilder, die sich die Gesellschaft über die Stotternden gemacht hat, möchten wir später mit euch sprechen. Unsere Telefonnummer hier nochmal für euch 089 444 09436. Und hier kommt erstmal Musik für euch. Willkommen zurück bei LoRa 92.4, schöner Stottern. Am Mikro sind für euch heute Enrico Strathausen und Armin Steigenberger. Wie angekündigt, möchten wir mit unserer heutigen Sendung den mit 76 Jahren vorgestern verstorbenen Autor John Updike würdigen. Wir möchten sehen, wie die Medien John Updike darstellen, welche Bilder dieses Menschen bei uns entstanden sind. John Updike hat gestottert.
Ja, wer war denn nun John Updike? Welches Bild entstand über die Jahre und nun nach seinem Tod von ihm in den Medien, der mit Ehebruch und seinem Rabbit-Roman Weltruhm erlangte? Wir haben jetzt versucht, anhand seiner Nachrufe seine Person und sein Schaffen zu skizzieren. Im Folgenden, ja, nun eine Reihe von Medienstimmen aus Presse und Internet zu diesem Autor, die wir unkommentiert vortragen werden. Dann fangen wir am besten gleich mal an mit einem Nachruf von Daniel Kehlmann. Ist vielleicht vielen von euch ein Begriff, von der Vermessung der Welt, der in der FAZ schrieb, was für eine Intelligenz hier dahingegangen ist, welch ein aufmerksamer und hoch neugieriger Geist. Davon könnten jetzt nur mehr seine Bücher, die seltsam verwaist dastehen. Zurückgelassen von dem skeptisch-gläubigen Genie, das ihn Zeugnis ablegte von seiner Zeit und unserer Gegenwart und der Verlorenheit und dem Glück.
Ja, der Spiegelredakteur und gleichzeitig Updikes Biograf Volker Hager beschreibt ihn unter anderem folgendermaßen. Im persönlichen Gespräch war er bescheiden und wirkte mitunter etwas unsicher, zumal er immer fürchtete, wieder ins Stottern zu verfallen.
Der Boston Globe setzt ihm folgendes Denkmal. Mr. Updike kombinierte Sorgfalt und Brillanz. Nur wenige Schriftsteller haben ein solch elegantes, lexikalisches Ballett auf Papier choreografiert.
Willi Winkler von der SZ hat über ihn geschrieben, der Nobelpreis blieb ihm naturgemäß verwehrt, denn Updike gehörte keiner Minderheit an und möchte von seinem Thema der poetischen Anbetung der Sexualität nicht lassen. Seine Leser werden ihm dafür ewig dankbar sein.
Mhm. Und eine Spur härter heißt es dann in den FAZ-Blogs, mein Gott. Schnell, was waren noch einmal die wichtigsten Themen, die John Updike behandelte? In ihren Nachrufen auf den Schriftsteller sind sich die Nachrichtenabteilungen der Fernsehgesellschaften NBC und CBS einig. Sex, Ehebruch, Scheidung, hot.
Und die Online-Ausgabe der Wiener Zeitung vom 24. Juli 2008, Ironie und Eros genannt, von Edwin Baumgartner. John Updike ist einer der wichtigsten Autoren der USA. Eine Erzählung lässt ahnen, wieso. Sex. Dafür sind die Bücher des amerikanischen Autors John Updike bekannt. Es soll Menschen geben, die sie nur lesen, um auf hohem Niveau mit Erotik unterhalten zu werden. Doch das zielt zu kurz. Updike am 18. März 1932 in Shillington, Pennsylvania, als Sohn eines Lehrers und Diakons geboren, betreibt eine ironische Analyse des amerikanischen Lebens und der amerikanischen Befindlichkeiten. Sex gehört eben auch dazu. Geschrieben hat Updike schon in frühester Jugend. Seine Mutter hat es dem stotternden und unter Schuppenflechte leidenden Kind als eine Art Therapie nahegebracht.
Mhm. Ja, sauber. Seine Mutter, die sich übrigens auch selbst an Kurzgeschichten versuchte, ermutigte ihn zum Schreiben. Und die Neue Züricher Zeitung schreibt in einem Artikel, allerdings aus dem Jahr 2002, Psoriasis, in Klammern Schuppenflechte, und Stottern überschatteten seine Kindheit und machten aus dem leidenden Knirps einen schreibenden Knirps.
Ja. Und die Zeit von heute? Nach seinem Studium in Harvard und an der Ruskin School of Drawing and Fine Arts in Oxford verbreitete er für 2 Jahre in der Redaktion des New Yorker, wo er als Stadtreporter über Alltagsdinge schrieb, in einer eleganten Sprache, die noch die vulgärsten Einzelheiten leiblicher Existenz mit Glanz zu überziehen verstand. Anschließend lebte er mit seiner Frau und seinen 4 Kindern als Schriftsteller auf dem Lande bei Boston.
Und nochmal ein Zitat von dem Volker Hage, den wir ja eben gerade schon mal hörten. Redakteur von Spiegel Online und meines Wissens auch vom normalen Spiegel. Er schreibt zu Updike, der Erzähler, Romancier, Dramatiker, Lyriker, Literatur- und Kunstkritiker John Updike hat seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1958 gut und gern 50 Bücher geschrieben. Gedicht- und Essaybände, Erzählungen und vor allem Romane. Sie machten ihn international berühmt, allen voran sein Weltbestseller Couples, der im Jahr der Revolte 1968 in den USA erschien. Die deutsche Übersetzung unter dem Titel Ehepaare kam ein Jahr später raus. Das war das Buch, mit der er am meisten Geld verdiente und sich den Ruhm und den Ruf als literarischer Spezialist für Ehebruch erwarb.
Genau, und jetzt nochmal den Michael Naumann von der Zeit. Die Brüder amerikanischer Öffentlichkeit jener 60er Jahre, die sich gerade von Henry Millers Wendekreisen erholt hatte und in der, zumindest in einigen Südstaaten, noch Gesetze existierten, die gewisse Sexualpositionen und Praktiken mit Gefängnisstrafen ahndeten. Diese Öffentlichkeit erlebte ihre sexuelle Emanzipation stellvertretend in Ehepaare, eheliches Happy End inklusive. Achso, nee, du.
Ja, ich bin wieder dran. Okay. Gut, und dann kommen wir auch schon zum letzten Zitat aus den Medien. Die New York Review of Books beschreibt ihn als höchst präzisen und kühlen Beobachter, überaus elegant in seiner Art, Menschen zu beschreiben und bis in ihr Herz vorzudringen. Beobachtet hat Updike sich auch selbst, jetzt bezogen auf sein Stottern. Hören wir nach den vielen Medienstimmen hinein in seine Autobiografie Selbstbewusstsein, in der im Kapitel über die Schwierigkeit, die Worte herauszubringen, von seinen persönlichen Erfahrungen als Stotternder berichtet.
Genau, jetzt also Originalton John Updike. Stottern ist entwaffnend und im Unterbewusstsein wohl auch so gemeint. Und die Paralyse des Stotterns rührt von dem tiefen Zweifel her, den man im Innersten hegt.
Mein Stottern in der Unterhaltung ist wie das Eingeständnis, dass noch der harmloseste Wortwechsel von einem Verhau uneingestandener Komplexität umgeben ist.
Wenn meine Mutter mich überprüfte, umschloss ein Treibhausperfektionismus meinen Kopf und ich hielt den Atem an. Mein Stottern hat mit der Verwundbarkeit des menschlichen Kopfes zu tun, dieses sonderbaren Knotens aus Haar- und gummiartigen, feuchten Sinnesorganen, dieser empfindlichen Knospe, die unser Zweig ausstreckt, um mit der Luft und den psychischen Wellen der anderen zu kommunizieren. Die anderen Menschen, ihre Augen, ihre Sehnsüchte, ihre ausgesprochenen und unausgesprochenen Meinungen, ihre gehüteten Geheimnisse, schaffen eine bedrückend üppige, übergeschäftige Atmosphäre. Wenn ich stottere, habe ich das Gefühl, dass ich mir mit der Machete meines Gesichts einen Weg haue durch den Dschungel wuchernder Reben und Ranken anderer Seelen. Oder manchmal ist es so, ich habe mir, dem Ende meines gesprochenen Satzes zu hastend, sorgfältig einen Weg aus einem Zimmer voller Hindernisse erklügelt. Ich bin fast an der Tür, heimlich, geschickt, da stolpere ich, ziehe peinliche Aufmerksamkeit auf mich und verschütte alle Milch. Wo diese Milch bereits verschüttet ist, hat der Druck nachgelassen. Meine Sprache glättet sich, sobald ich mich ein wenig bekannt fühle und mit dem Verzeihen rechnen kann.
Der Defekt entspringt dem Selbstbewusstsein, könnte man meinen. Ein Versäumnis, die komplizierten Muskelvorgänge beim Sprechen unbewusst stattfinden zu lassen. Zwischen den Gedanken und das Wort fällt ein spaltender Schatten. Stottern beweist, wie Selbstmord, Schlaflosigkeit und Stoizismus die Dualität unseres Seins, die Fähigkeit des Körpers und der Seele Nein zueinander sagen.
Stottern ist vielleicht eine Art Zurückzucken vor dem Ansturm der eigenen Stimme, ein Ausdruck des Schreckens und der Scham, dass man wie man selbst klingt, dass man man selbst ist, dass man Raum und Luft beansprucht.
Das Hemmnis in meinem Sprechapparat war hier unten zusätzlich zu allen anderen etwas, das ich überwinden musste. Und obwohl sie immer noch auftaucht, diese ängstliche, schuldbewusste Sperre in meiner Kehle, ist es mir gelungen, mehrere Millionen Worte um sie herumzuschleusen.
Diese halbbewussten Vorgänge haben es in sich. Verschwende einen Gedanken daran, das und warum du blinzelst, und du kannst kaum damit aufhören und kaum verhindern, dass dich heikle Gefühle beschleichen ob deines gesamten optischen Apparats. Achte darauf, wie du gehst, und schon neigst du dazu, steif zu werden und zu stolpern.
Zurück bei Schöner Stottern 92.4. Vor der Musik hörten wir einige Zitate aus der Autobiografie Selbstbewusstsein des verstorbenen John Updike. Selbstzeugnisse eines Mannes, der sich intensiv und genau beobachtend mit seinem Stottern auseinandersetzte und es auch weitgehend schaffte, es zu akzeptieren. Bewusstsein und Selbstbeobachtung finden wir auch bei Heinrich von Kleist, auf den wir nun näher eingehen möchten. Wir werden euch auch hier wieder eine Reihe von Medienstimmen aus Presse und Internet hintereinander vorlesen, unkommentiert, versteht sich, und werden im Anschluss über beide Persönlichkeiten mit euch sprechen. Also falls ihr euch fragen solltet, warum wir euch hier mit diesen Zitaten bombardieren. Also im Anschluss könnt ihr uns anrufen, wir geben euch dann nochmal ein Signal, aber hier nochmal unsere Telefonnummer 089 für München, 3x die 409436.
Ja, bei Heinrich von Kleist ist es ziemlich schwierig gewesen für uns, dass wir die markanten Zitate gefunden haben, und das hat auch was zu tun mit der schlechten Quellenlage. Also da gibt es ganz viele Mythen zu seiner Lebensgeschichte, und er wird in der Literatur eben als äußerst widersprüchliche Persönlichkeit beschrieben, was Spekulationen Tür und Tor öffnet.
Ja, dann fangen wir einfach mal an. Also nicht erschrecken. Krauser Kopf der Schauerromantik, so der Titel eines Kommentars von Michael Rutschki in der Taz vom 17.11.2007. aus dem wir jetzt einige Stellen zitieren wollen. Noch über der eigentlichen Überschrift ist zu lesen: Auf Erden war Heinrich von Kleist nicht zu helfen. Hatte er jemals... Bleibt mir selbst die Spucke weg. Hatte er jemals Geschlechtsverkehr? War er schwul? Im Folgenden nun einige Ausschnitte aus diesem Artikel unkommentiert aneinandergereiht.
Genau. 1777 wurde geboren, er entstammt altem preußischem Adel. Er tritt beim Militär ein, wird Offizier und quittiert 1799 den Dienst, um zu studieren. Er verlobt sich mit Wilhelmine von Zenge, der er prachtvolle Briefe schreibt, die später zu seinem literarischen Werk zählen. Nach dem Abbruch des Studiums unternimmt er mit einem Freund eine Reise nach Wien, die in Würzburg endet. Es ist eine Reise, auf die er in seinen Briefen an die Verlobte geradezu Heilserwartungen richtet und die seinen Biografen schon immer schwerste Rätsel aufgegeben hat. Gerhard Schulz dekliniert in seiner von vor kurzem erschienenen Biografie anmutig alle Lösungsvorschläge durch. Kleist litt an einer Phimose, die chirurgisch beseitigt werden musste, damit aus der Ehe was würde. Kleist suchte einen Magnetiseur auf, einen Anhänger von Franz Anton Messmers Lehre vom tierischen Magnetismus, von dem er sich Abhilfe gegen sein Stottern und andere neurotische Hemmungen erhoffte. Nach seinem Ende wurde der Ruhm ihm ja zuteil in Unmengen. Die Unsterblichkeit, sie wurde ganz sein, nachdem er sich im November 1811, 34 Jahre alt, entleibt hatte. Dann kommt: Kleist lässt sich nicht enträtseln.
Das mache ich dann, oder?
In einem Artikel der Märkischen Allgemeinen vom 18. März 2008 über die Uraufführung der Oper Kleist von Tanja Langer und Rainer Robert. Der Kleist in der Oper stottert, springt auf Bäume, ist ein Außenseiter, der überall aneckt und es doch versteht, Menschen zu berühren und zu verwandeln.
In der Basler Zeitung vom 23. Januar 1997 heißt es in einem Zitat von Hubert Thüring: In Gesellschaft fühlte sich Kleist beklommen. Sein Stottern, es wird in seinem Werk die Sprache selbst ins Stottern bringen und unterhalb ihrer jene andere Sprache hervortreiben, die nach Gilles Deleuze die kleine Literatur ausmacht. Sein Stottern also erklärt er zur Eigenheit des Gelehrten. Für das gesellige Leben untauglich ist es nicht Stolz, sondern der äußerste Grad von Bescheidenheit, der ihm Stillschweigen auferlegt. Ein schwieriger, zerrissener Mensch. In größerer Gesellschaft fühlt er sich unwohl, er stottert leicht, ist häufig überregt. Die Suche nach Abenteuern, das unermüdliche Pläne schmieden und Projekte machen, gehören ebenso zu ihm wie das Gefühl der Einsamkeit und die unerfüllte Suche nach Nähe. Dieser seltsame, traurige, gescheiterte, schließlich sich tief enttäuscht vom Leben abwendende Mann, aber hat doch triumphiert. Als Dichter ist er unsterblich geworden.
Immerhin. Der Biograf Joachim Maas schreibt 1977 über ihn: Überhaupt war er kein Gesellschaftsmensch. In ihm lebte eine traurige Klarheit, die ihn unbefragt zu jeder Miene den Gedanken, zu jedem Worte den Sinn, zu jeder Handlung den Grund verriet und ihm alles, auch das eigene Wesen, in seiner ganzen armseligen Blöße zeigte, sodass zuletzt dem Herzen vor dieser Nacktheit ekelte. Hinzu kam vielleicht als Folge solcher Klarheit eine beharrliche Verlegenheit, die ihn leicht stottern ließ und ihn jedem Gänschen und jedem albernen Salonlöwen unterlegen machte.
Jetzt nochmal zu seinem Biografen Schulz. Gerhard Schulz, wer anderen Menschen als schwierig erscheint, hat es zumeist am schwersten selbst. Unzufrieden mit sich und der ganzen Welt sei Kleist oft gewesen, habe mit sich gehadert, sich für unbrauchbar und unfähig gehalten, sich nicht durch die Arbeit, sondern überhaupt das Dasein schwer gemacht. Der kostbare, schützende und lebenserhaltende Besitz von ruhigem Ebenmaß und innerem Gleichgewicht ist ihm ebenso zuteil geworden wie die Freiheit, ohne ständige Sorge um das Geld, das zu tun, was er am besten glaubte, tun zu können. So haben ihn denn die anderen als ernst und düster, ja finster erlebt. Auch sein Freund Ernst von Pfuhl, der Ängste, den er je hatte, scheint ihn oft bitter und trüb erlebt zu haben. Todeswünsche hegend. Scheu sei er überdies nach anderen Berichten gewesen, leicht errötend und mit schwerer Zunge zum Stottern neigend, auch ungestüm. Dies waren Stimmen aus den Medien, die wir euch unkommentiert präsentiert haben.
Genau, und jetzt nochmal O-Ton Kleist selber. Kleist setzt als die Regel, dass der Geist schon vor aller Rede mit dem Gedanken fertig ist. Denn dann muss er bei seiner bloßen Ausdrückung zurückbleiben und dies Geschäft, weit entfernt ihn zu erregen, hat vielmehr keine andere Wirkung, als ihn von seiner Erregung abzuspannen. Die peinlichen Folgen einer solchen Arbeitsteilung sind Stottern und Sprachlosigkeit. Anders verhält es sich bei der Verfertigung der Gedanken beim Reden.
Genau. Und hier wollen wir Kleistes nochmal selbst zu Wort kommen lassen. Wenn daher eine Vorstellung verworren ausgedrückt wird, so folgt der Schluss noch gar nicht, dass sie auch verworren gedacht worden sei. Vielmehr könnte es leicht sein, dass die verworrenst ausgedrückten Grade am deutlichsten gedacht werden. Man sieht oft in einer Gesellschaft eine kontinuierliche Befruchtung der Gemüter, die mit Ideen im Werk sind. Leute, die sich, weil sie sich der Sprache nicht mächtig fühlen, sonst in der Regel zurückgezogen halten, plötzlich mit einer zuckenden Bewegung aufflammen, die Sprache an sich reißen und etwas Unverständliches zur Welt bringen. Ja, sie scheinen, wenn sie nun die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen haben, durch ein verlegenes Gebärdenspiel anzudeuten, dass sie selbst nicht mehr recht wissen, was sie haben sagen wollen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Leute etwas recht Treffendes und sehr deutlich gedacht haben. Aber der plötzliche Geschäftswechsel, der Übergang ihres Geistes vom Denken zum Ausdrücken, schlug die ganze Erregung desselben, die zur Festhaltung des Gedankens notwendig wie zum Hervorbringen erforderlich war, wieder nieder.
Und in einem Brief an seine Schwester Ulrike schreibt er: Verstanden wenigstens möchte ich gerne zuweilen sein, wenn auch nicht aufgemuntert und gelobt, von einer Seele wenigstens möchte ich gerne zuweilen verstanden werden, wenn auch alle anderen mich verkennen.
Also obwohl es an Quellen mangelt, die Kleist eindeutige Stottern belegen, so gibt es doch eine Erzählung von ihm über das Marionettentheater, worin der junge Protagonist buchstäblich ins Stottern gerät und Aufschluss zu Kleists Zugang zum Stottern geben kann. Dies ist insofern beispielhaft, weil Stottern als Störung gilt, die zumindest durch die Selbstbeobachtung auch chronifiziert werden kann. Kleist berichtet in seiner Erzählung von einem Gespräch mit einem Tänzer, dem er als Zuschauer in einem Marionettentheater begegnet. Gut, ich lese euch diesen Text nochmal kurz vor. Also ihr merkt schon, wir haben heute wahnsinnig viel Literatur für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr ruft nachher wirklich angeregt an. Also, zum Marionettentheater. Ich sagte, dass ich gar wohl wüsste, welche Unordnung in der natürlichen Grazie des Menschen das Bewusstsein anrichtet. Ich badete mich, erzählte ich, vor etwa 3 Jahren mit einem jungen Manne, über dessen Bildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte ungefähr in seinem 16. Jahre stehen und nur ganz von fern ließen sich von der Gunst der Frauen herbeigerufen die ersten Spuren der Eitelkeit erblicken. Es traf sich, dass wir gerade kurz zuvor in Paris den Jüngling gesehen hatten, der sich ein Splitter aus dem Fuße zieht. Der Abguss der Statue ist bekannt und befindet sich in den meisten deutschen Sammlungen. Ein Blick, den er in dem Augenblick, da er den Fuß auf dem Schemel setzte, um ihn abzutrocknen, in einen großen Spiegel warf, erinnerte ihn daran. Er lächelte und sagte mir, welch eine Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich in eben diesem Augenblick dieselbe gemacht. Doch sei es, um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu prüfen, sei es, um seine Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen. Ich lachte und erwiderte, er sehe wohl Geister. Er errötete und hob den Fuß zum zweiten Mal, um es mir zu zeigen. Doch der Versuch, wie sich leicht hätte voraussehen lassen, missglückte. Er hob verwirrt den Fuß zum dritten und vierten, er hob ihn zum zehnten Mal. Umsonst. Er war außerstand, dieselbe Bewegung wieder hervorzubringen. Was sag ich? Die Bewegungen, die er machte, hatten ein so komisches Element, dass ich Mühe hatte, das Gelächter zurückzuhalten. Von diesem Tage, gleichsam von diesem Augenblick an, ging eine unbegreifliche Veränderung mit dem jungen Menschen vor. Er fing an, tagelang vor dem Spiegel zu stehen und immer ein Reiz nach dem anderen verließ ihn. Eine unsichtbare und unbegreifliche Gewalt schien sich wie ein eisernes Netz um das freie Spiel seiner Gebärden zu legen. Und als ein Jahr verflossen war, war keine Spur mehr von der Lieblichkeit in ihm zu entdecken, die Augen der Menschen sonst, die umringen, ergötzt hätte.
Mit Kleist ruft das Bewusstsein in der natürlichen Grazie des Menschen eine Urordnung vor. Weiter heißt es in der Erzählung:
Wir sehen, dass in dem Maße, als in der organischen Welt die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt. Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien auf der einen Seite eines Punktes nach dem Untergang durch das Unendliche plötzlich wieder auf der anderen Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem er sich in das Unendliche entfernt hat, plötzlich wieder dicht vor uns tritt, so findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein. So, dass sie zu gleicher Zeit in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins oder ein unendliches Bewusstsein hat. Das heißt, in dem Gliedermann oder in dem Gott. Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müssten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen. Allerdings, antwortet er, das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt. Folgendes Zitat noch von Mathieu Caillet, dem Lübecker Schauspieler und Philosophen, was wir auch aus dem Buch von dem Professor Beneken entnommen haben, den wir ja in ein paar Minuten live hier im Studio hoffentlich am Telefon begrüßen dürfen. Und vielleicht bringt ja dieses Zitat auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Der Mensch ist mit Bewusstsein geschlagen. Er hat das Paradies verlassen, er ist ein armes Subjekt, ungeschickt und vernünftig. Er hat die Grazie verloren. Die Grazie ist eine seltsame Kraft und Kleist ist von ihr besessen. Er selbst stottert, irrt durch die preußischen Salons, wird knallrot beim flüchtigsten Blick, der auf ihn fällt.
Ja, und wir wagen jetzt noch kurz einen Vergleich von Updike und Kleist. Also Updike gelingt es, sein Stottern zu thematisieren, in sein Selbst zu integrieren und zu akzeptieren. Dem Bewusstsein und seiner Zeit verpflichtet, kann Kleist nur schweigen. Er konnte und durfte, wahrscheinlich aus Gründen des Tabus, mit dem wir es ja heute auch noch zu tun haben, nicht über sein Stottern sprechen. Und so bleibt es als abgespaltener Teil, als Peinlichkeit und Indiz dafür, in der Gesellschaft wenig zu gelten. Und nach diesen schweren Geistesbrocken gibt es zum Verdauen nochmal Musik. Und danach möchten wir mit euch sprechen, was ihr für Eindrücke gewonnen habt. Und wie immer können auch Hörer anrufen, die mit dem Sprechen keinerlei Probleme haben. Telefonnummer 089 444 09436.
Lora München 924, wen haben wir denn am...
Klaus E. Gartner, einen Abo-Hörer.
Abo-Hörer,
hallo. Ich will bloß ein Lob sagen für die Literatursendung.
Oh, danke.
Ich war früher Buchhändler in München, auch 5 Jahre. Und mich freut es, dass ihr das alles durchnimmt.
Ja, schön, super, ja, vielen Dank, danke. Ja,
bitte.
Freut schön, uns sehr. Wunderbar.
Wiederher,
danke.
Gott.
Genau.
Servus.
Was wir noch sagen wollten, ist, dass das Zitat, das wir vor der Musik gelesen haben, das war ein Zitat aus dem Buch von Professor Beneken, den wir jetzt gleich in der Sendung haben werden. Und ja, wenn sich bis jetzt dann keiner mehr meldet, dann werden wir versuchen, ihn anzurufen.
Aber ich würde trotzdem nochmal die Nummer geben, oder? Dreimal die 409-4436 wäre unsere Nummer. Ich wiederhole nochmal, dreimal die 409-4436. Also ich würde sagen, wir... fang es einfach mal an, also so für uns einfach mal ein bisschen zu rekapitulieren, was denn so in den Texten jetzt gerade alles passiert. Das war schon echt schwere Kost.
Also ich habe so das Gefühl gehabt beim Lesen, man kriegt es da schon um die Ohren gefetzt. Absolut. Und das sind halt auch schon ziemlich oberflächliche Einstufungen, also halt möglichst viel stigmatisiert und die Stotternden und so weiter. Und jetzt glaube ich, haben wir dann gleich den Herrn Professor Beneken dran, wenn ich so es richtig sehe.
Ja, dann also dann können wir ihn ja schon mal ankündigen,
genau,
oder?
Ja.
Dann machen wir das. Ja, also wie gesagt, gleich Herr Beneken, approbierter Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut und Professor im Fachbereich für soziale Arbeit, Medien und Kultur an der Hochschule Merseburg. Er promovierte zur psychosozialen Situation stotternder Menschen, woraus auch seine Veröffentlichung Wenn die Grazie misslingt, Stottern und stotternde Menschen im Spiegel der Medien entstanden ist. Jetzt weiß ich nicht, haben wir ihn schon in der Leitung oder wir probieren es jetzt gerade. Hallo Herr Professor Beneken.
Ja.
Hallo Herr Professor Beneken. Also freut mich sehr, dass wir uns jetzt endlich mal auch am Telefon sprechen können.
Gerne.
Und herzlich willkommen zu unserer Sendung.
Ich höre Sie ein bisschen sehr weit weg, aber München ist ja auch von Merseburg.
Das stimmt, ja, wir kommen schon näher.
Ich gehe mal ein bisschen näher ans Mikro. In Ihrem Buch schreiben Sie, Abdeck und Kleist hätten sich sicherlich viel zu sagen gehabt. Woran machen Sie das fest?
Ja, Sie haben das ja wunderschön vorgelesen, das, was der John Updike über sein eigenes Stottern geschrieben hat und reflektiert hat. Und er hat eben halt, er ist ein Kind seiner Zeit und ist in der Lage, mit psychologischen Begriffen diese Erlebnisse und Phänomene und Gedanken auszudrücken. Das konnte Heinrich von Kleist nicht, er war eben ein Kind seiner Zeit und so psychische Phänomene waren in diesem Sinne nicht so ein Thema. Und er hat das eben halt dann mehr ästhetisiert ausgedrückt. Und in dieser schönen Erzählung über das Marionettentheater.
Also hier würde sich gleich noch unsere nächste Frage anschließen. Wir haben jetzt also ziemlich viel über beide Persönlichkeiten und auch über ihre Mediendarstellung erfahren.
Ja.
Und uns ist hierbei aufgefallen, also dass beide ja mehr oder weniger stark stigmatisiert werden, also jeder jetzt auf seine besondere Art und Weise. Sind all diese Stigmatisierungen vielleicht Versuche, sich diese enorme Leistung auf dem geistigen und auf dem literarischen Gebiet von diesen beiden Persönlichkeiten zu erklären, also in Richtung so das alte Genie- und Wahnsinnsklischee. Ich glaube, die Frage, die war jetzt ziemlich lang gestellt. Also Sie können sich jetzt was aussuchen, was Sie beantworten.
Was Sie meinen, ist, dass man dadurch, dass man Mitglied einer stigmatisierten Gruppe ist, also sei es die Stotterer, oder eben halt einer anderen Minderheit angehört, zum Beispiel die Gruppe der Homosexuellen, dass man daraus eine besondere Kraft auch erwerben kann, aus diesem Stigma heraus, und dann besondere Fähigkeiten entfaltet. Das ist mit Sicherheit so. Wobei ich bei John Updike, der sagt das ja an anderer Stelle anders, er sagt, er ist dem Stottern dankbar, weil das hat ihn davor geschützt, immer noch eitler zu werden und unaufgefordert das Wort zu erheben. Aber mit Sicherheit kann man, also das gilt, also Stotterer oder Menschen, die stottern, sind ja nicht die einzige Gruppe in unserer Gesellschaft, die stigmatisiert werden. Da gibt es ja sehr, sehr viele. Und wenn man das vergleicht, dann ist das immer wieder ein Phänomen zu beobachten, dass in der Tat besondere Energie aus dieser Stigmatisierung gezogen werden kann. Und was ja diese Stigmatisierung des Stotterers auf jeden Fall bewirkt, ist, dass die Menschen, die stottern, sich als Gruppe zusammenfinden. Das ist das tolle Errungenschaft der Selbsthilfegruppen. Eine Selbsthilfegruppe würde es ja nicht geben, wenn man nicht dieses gemeinsame Leid hätte. Also ich glaube gerade, dass die Stotterer sich, die sich ja relativ spät in der Selbsthilfebewegung zusammengeschlossen haben, das gerade getan haben wegen dieses Stigmas. Und dadurch werden Energien frei, ganz klar. aber es wird auch viel durch das Stigma eben halt an Leid hervorgerufen.
Hm. Ja, was wir
die
uns
Gruppe der psychisch Kranken ist eine Gruppe, die sicherlich noch viel, viel krasser und härter stigmatisiert wird.
Hm. Ja. Es gibt auch ein positives Stigma, also eben
über Stottern?
Nee, bei den Blinden zum Beispiel, also der sehende Blinde.
Ja.
Genau, der in unserem Telefonat auch aufgetaucht ist.
Ja, da würde man jetzt nicht von einem Stigma sprechen, sondern von einem positiven Vorurteil. Mhm. Das findet man auch bei Menschen, die, also wenn man sich anschaut, wie gehörlose Menschen in den Medien dargestellt werden oder blinde Menschen, ich habe das ja miteinander verglichen. Mhm. Und da findet man dann bei den gehörlosen Menschen, wenn man schaut, wie die in den Filmen auftauchen oder in Romanen, dann sind die immer unheimlich männlich.
Ja.
Oder sie sind unheimlich schön, sie haben eine ganz tolle Stimme. Und das ist natürlich in Wahrheit, wenn so ein Klischee aufgebaut wird, so ein positives Klischee aufgebaut wird, dann ist das, entspricht das auch nicht der Identität eines gehörlosen Menschen. Mhm. Ich sage das meinen Studenten immer gerne so, dass es unter den gehörlosen Menschen gibt es genauso viele hässliche und schöne, intelligente und dumme, unsympathische und sympathische, ja, wie unter den anderen Gruppen auch. Und das ist gilt für die Stotterer sicherlich genauso.
Mhm. Also wo wir jetzt eh schon bei den Klischees sind, also mit welchen Klischees wird denn so mit den Stottern denn in den Medien jongliert? Also jetzt hatten wir gerade die sehenden Blinden eher so positiv besetzt. Wie schaut es bei den Stotternden aus?
Welche Rollen werden denn zugeschrieben?
Ja, also einmal ist das Problem, was oder was mich in meiner Erhebung dann auch so überrascht hatte, als ich damit angefangen hatte, und ich habe ja alle möglichen Beispiele gesammelt, wo Stotternde oder Stottern in den Medien, sei es in Filmen, Witzen oder Romanen oder in Zeitungsschlagzeilen dargestellt wurden, da hatte ich gedacht, es ist immer dieses Witzklischee, also ja, man lacht darüber und tölpelhaft. Und das ist in der Regel wirklich auch mehr nur so in diesen Komödien der Fall. Und wenn man sich das in Romanen anguckt, dann wird eigentlich ein Klischee dargestellt, was viel gefährlicher ist. Und das ist das Klischee, dass eben halt der stotternde Mensch neurotisch ist.
Mhm.
Und das Stottern ein Ausdruck von unbearbeiteten Konflikten darstellt. Der Stotterer ist ein Muttersöhnchen. Er ist nicht den elterlichen Bindungen entwachsen. Und das transportieren die Romane auch.
Mhm.
So im Berlin-Alexanderplatz ist ja Reinhold der Stotterer, der nicht in der Lage ist, sich von den, der also ein Liebling der Frauen ist, die stürzen auf ihn. Und das große Problem von Reinhard dem Stotterer ist, dass er die nicht wieder los wird. Er kann nicht Nein sagen, bis er das Morden lernt.
Okay.
Also sich dann brachial von den Frauen befreit.
Ja.
Und diese Art und von Klischees werden aufgebaut. Oder ein anderes Beispiel ist der Billy Bibbit in einer Flucht über das Kuckucksnest in diesem hervorragenden Film. Da ist eben halt Billy Bibbit in der geschlossenen Psychiatrie, weil er so eine unbearbeitete Bindung zu seiner Mutter hat. Und das sind Klischees, die sind wirklich gefährlich, die schwingen immer mit. Und ich bin jetzt zugleich auch Psychologe und Psychotherapeut. Und ich habe ja auch versucht zu analysieren, wie diese Klischees entstanden sind, also die psychologische Logik. Und da gibt es ein Muster, was ganz deutlich ist, dass beim Stottern die psychologischen Folgen oft mit den Ursachen verwechselt werden.
Okay.
Also Stottern entsteht in 70-80% der Fälle, das zeigt die neue Forschung, im Alter von 30 Monaten.
Also
zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren. Und die Psychologie oder auch die Belletristik, die Medien bieten Erklärungsversuche an, die der Psyche eines dreijährigen Kindes überhaupt nicht entsprechen. Es sind mit Sicherheit ganz, ganz andere Ursachen, die ein kleines Kind zum Stottern bringen. Und es sind nicht diese komplizierten Bindungen zur Mutter oder Vater. Aber die Folgen des Stotterns, also je länger man mit diesem Stottern dann in dieser Welt rumläuft, insbesondere wenn man in die Schule kommt, die sind oder können enorm psychisch belastend sein. Also weil man anfängt zu schweigen, das Wort fehlt, also die Worte flüssig formulieren zu können, ist in unserer Kommunikationswelt etwas so Wichtiges. Und wenn diese Fähigkeit in der Schule wenn sie beeinträchtigt ist, dann sind die psychosozialen Folgen halt dieser Sprachstörung, dieser Sprechstörung gewaltig. Und dann können natürlich psychische Probleme infolge des Stotterns auftreten. Also man stottert nicht, weil man psychische Probleme hat, mit Sicherheit sehr selten, aber man hat psychische Probleme, oder man kann psychische Probleme wegen des Stotterns bekommen.
Was uns jetzt
also sehe ich da.
Ja. Was uns jetzt noch interessieren würde, wäre eben, also es gibt da auch so eine Wechselwirkung, also Klischees prägen das Bild vom Stotternden in der Gesellschaft.
Ja.
Und das sind ja meistens so ziemlich eindimensionale Darstellungen in den Medien. Und wie können die ihrerseits die Identität des stotternden Menschen wieder beeinflussen?
Wie das möglich ist?
Ja.
Ja, das ist, also ich stelle mir das einfach so vor. Die Gesellschaft hält eben ein bestimmtes Bild parat, wie man denkt, dass ein Stotterer zu sein hätte. Und das sind eben diese Klischees. Man hat ja auch ein bestimmtes Bild darüber, wie ein Italiener oder ein Ostdeutscher oder ein Franzose oder ein Jude oder wie auch immer, wie der sich wohl verhält oder ein Skinhead oder
ja, genau.
Und wenn man jetzt immer wieder mit diesem Bild konfrontiert wird, dann geht es einem vielleicht wie dem Juden Andri in der Erzählung von Max Frisch Andorra, der dann irgendwann vorm Spiegel steht und sagt, vielleicht haben Sie doch recht, wenn Sie sagen, ich würde mich so und so bewegen oder ich sei feige, weil er ein Jude ist. Dass also ein Fremdbild wird sehr leicht auch ein Teil des Selbstbildes eines Menschen. Ich habe das übrigens, wenn ich das erzählen darf, mal ganz toll erlebt mit einer Gruppe von Logopädien, denen ich Ausbildung, Fortbildung gemacht hatte. Und wir schauten uns ein Video an über das Welttreffen der Stotterer Selbsthilfe. Und dann fragte ich die Logopädin, na, was ist euch so aufgefallen? Und dann sagten die Männer sahen ja so gut aus. Okay. Und das war so toll, da haben sie das Vorurteil vollkommen impliziert. Also da, die Männer, die sahen ganz normal aus. Aber die Erwartung selbst von Logopäden war, dass ein stotternder Mann in einer bestimmten Art und Weise anders auszusehen hätte als eben normale Männer.
Das ist schon,
wenn sie damit konfrontiert werden, dass immer auch dieser Aha-Effekt da ist, dass man also einen stotternden 9-jährigen Jungen sieht und er fängt an zu stottern und der andere ist eben halt erstaunt. Und man ist immer mit dieser unausgesprochenen Vermutung konfrontiert, dass dieser Junge nun stottert, weil er vielleicht eben halt psychisch gehemmt ist, weil er mit seinen Eltern Schwierigkeiten hat oder so oder irgendwas anderes, was man eben halt da reinsteckt. Es gibt ja dieses schöne Beispiel von Boris Becker. Das war 1992, wo die Bild-Zeitung über 3 Ausgaben hinweg titelte schwerer Stotteranfall bei Boris Becker und dann die Frage, sind es die Nerven, die Frauen oder was? Oder dass was, man überhaupt diese Frage stellen kann, dass Stottern etwas zu tun hat mit den Nerven, den Frauen oder was, zeigt, man darf Mythen bilden. Und das ist eben halt für die Identitätsentwicklung eines Kindes, ist das schwer, sich dieser Maske, die einem da aufgesetzt werden soll, zu erwehren.
Ja, wir hätten jetzt noch ganz viele Fragen, aber das Problem
wir wollen
ist,
weiter Musik
wir müssen jetzt weiter Musik machen und wollen auch noch einen anderen Hörer vielleicht zu Wort kommen lassen.
Ja.
Deswegen bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich.
Ja, die habe ich gerne mitgemacht und ich habe das ganz toll gefunden, welche Zitate Sie bei Updike und auch Heinrich von Kleist ausgesucht haben.
Okay. Das freut uns. Ja. Vielen Dank.
Und schönen Abend dir noch. Ja, tschüss, Herr Professor.
Tschüss.
So, zurück bei LoRa 924. Wen haben wir denn am anderen Ende der Leitung?
Hallo Enrico, hier ist die Mechthild.
Hallo Mechthild.
Ich höre dich ganz entfernt, ganz etwas lauter sprechen.
Obwohl wir so nah am Mikro sind.
Genau, also ich bin jetzt schon ganz nah dran. Also jetzt hörst du mich besser, gell?
Ja, ich wollte ja was erzählen. Und zwar habe ich eigentlich 2 ganz wichtige Punkte.
Ja.
Und zwar der erste ist, stotternde Männer. Also da wollte ich dem Herrn Professor wenigen ganz klar widersprechen, dass es bei mir als stotternder Frau auffällt, dass es wirklich auffallend viele gut aussehende stotternde Männer gibt. Es ist so.
Danke.
Es ist ein Phänomen. Ja, ich meine.
Ja, aber ich glaube, was Herr Professor Beneken war, meinte, war auch einfach bloß so als Beispiel,
ja, klar.
Dass die Logopädinnen angenommen haben.
Das glaube ich aber gerade nicht, weil es
meinst du nicht?
Es ist, ja, okay. Ja. Also das war jetzt kein Kompliment an euch.
Ach so, schade eigentlich.
Sondern eine allgemeine Feststellung. Also etwas, was ich wirklich schon oft festgestellt habe. Und ich habe da ja keine Vorurteile, denke ich. Also dass ich schlecht aussehende Männer erwarte oder so. Das ist mir also auch schon öfter aufgefallen. Das war das eine, und das andere war, dass ich für Heinrich von Kleist eine ganz große Lanze brechen möchte. Weil ich finde, dass die Beschreibung von Stottern nicht nur poetisch ist, also seine Erfahrung, sondern dass er eine ganz, ganz tiefe Erfahrung beschreibt, mit der ich viel mehr anfangen kann jetzt, als mit der Beschreibung von Stottern von John Updike. Weil ich finde, Updike ist halt sehr an psychologischen Erklärungsmodellen, und bei Heinrich von Kleist habe ich den Eindruck, er beschreibt, was er empfindet, was er beobachtet, und ich finde, dass seine Beobachtung sehr weit geht und sehr eine Ebene anspricht, auf die John Updike überhaupt nicht kommt.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, also dass höchstwahrscheinlich Kleist seinen Stottern nicht thematisieren konnte. Also wir hatten es ja schon angesprochen, und er möglicherweise nur über den Weg des Schreibens Zugang also gefunden hat. Möglicherweise waren aus diesem Grund seine Gedankengänge dazu auch intensiver. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Du aber Mechtelt, ich schaue gerade auf die Uhr.
Ja.
Wir müssen jetzt leider auch schon wieder aufhören. Es hat uns sehr gefreut, dass du angerufen hast, und es waren wirklich zwei sehr wichtige Punkte, die du jetzt auch nochmal herausgestellt hast.
Gell? Danke euch.
Ja,
vielen Dank für den Anruf.
Dankeschön, schönen Abend, ciao.
Tschüss. Ja, und dann sind wir schon wieder am Ende. In der nächsten Sendung werden wir euch dann die Darstellung von Stottern in Film und Fernsehen näher bringen. Das ist ja jetzt eigentlich zu kurz gekommen, und wir hätten auch noch 3 Stunden jetzt weiterreden können. Ich fand es auch schade, dass wir jetzt alles so ein bisschen einbremsen mussten, aber so ist es halt. Und wir sind am 30. April 2009 zur Walpurgisnacht wieder für euch da, wie immer, von 20 bis 21 Uhr. Und noch was, also gerne könnt ihr auch bei uns mitmachen. Wir suchen nämlich dringend Unterstützung bei unserer Sendung. Moderation, Sendungen vorbereiten, Interviews ausgestalten und vieles mehr. Nähere Infos bekommt ihr, wenn ihr eine Mail an schoenerstottern@wortbewegung.de schreibt. Also schoenerstottern@wortbewegung.de.
Ja, wir sind jetzt tatsächlich am Ende unserer Sendung angekommen. Verantwortlich waren wieder Armin Steigenberger und Enrico Strathausen. An der Technik begleitet uns Chiara Cibilla. Und eure Anrufe, das waren jetzt allerdings jetzt nur die Mechthild, wurden von der Christel Steigenberger entgegengenommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Also und besonders möchten wir uns an dieser Stelle auch nochmal bei dem Martin Kunert bedanken, der unsere Sendung archiviert. Für Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne wieder eine E-Mail schreiben unter schoenerstottern@wortbewegung.de.
Ja, und zum Abschluss hört ihr noch einen Song von Soul Quality Quartet, I'm Not Here. Ja, und wir sind dann auch mal weg und sagen an dieser Stelle Tschüss. Wir wünschen euch noch einen schönen entspannten Abend und einen schönen Winterausklang, auf das der Frühling sich irgendwann mal zeigen möge. Bis zum nächsten Mal. Weiter geht's bei Lora mit der Wellenreiterin.
Ja, die Wellenreiterin Claudia Buchbauer mit dem Thema sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen im Krieg. Auch von meiner Seite aus. Tschüss, und jetzt gibt's noch Musik.
Genau.